Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben uns entschlossen, also wir rühren da so ein bisschen was zusammen, was auch irgendwie mit Macht zu tun hat, aber es geht um Disney.
Ja, irgendwie. Ist doch ein Machtkonzert. Nee.
Ja, Rita, das musst du jetzt erklären, wie wir da hingekommen sind.
Ich kann nicht rekonstruieren, wie wir dazu kamen, weiß aber noch, worüber wir gesprochen haben. Es ergibt logisch keine Stringenz, braucht es aber auch nicht. Es war so, wir sind irgendwie auf das Disney-Sammelalbum zu sprechen gekommen und die Veränderungen in den Figurationen, was da wie aufgerufen wird, die ja, ProtagonistInnen haben wir uns, glaube ich, angeguckt. Und uns war beiden aufgefallen, dass da aber ja immer Helden- und Märchengeschichten erzählt werden. Nur mittlerweile schon auch in signifikant anderer Weise als noch 1937. Ist ja auch logisch, Dinge verändern sich. Mhm. Und dann hatte ich, glaube ich, kurz von der zweitbetreuten Bachelorarbeit erzählt, wo jemand über Rapunzel
Rapunzel neu verföhnt, habe ich neulich geguckt.
Genau, also das verdichtete sich irgendwie zu so einem Eindruck, dass Disney-Filme ein Seismograf des Sozialen sein könnten. Mhm. Wo und wie und für wen ist ja die nächste Frage. Aber ich glaube schon, dass es lohnt, sich anzugucken, wie Geschichten erzählt werden. Da hatten wir es ja auch schon öfter von, wenn wir über erzählende Affen oder die großen Narrative gesprochen haben. Und wenn sich das eben rund um Heldengeschichten gruppiert, dann ist diese Figur, diese Zentrale eben auch interessant. Es kann auch eine Heldin sein. Und dann hattest du angeschlossen an diese Fragen, was das denn überhaupt mit dem Heroismus und so zu tun haben. Und da musst du jetzt wieder ran.
Genau, weil über Helden haben wir schon mal gesprochen, aber ich finde es interessant, dass oder wie Konflikte gelöst werden. Also ich habe ja auch so ein bisschen mit Storytelling-Techniken zu tun, ne? Und es ist natürlich immer so, dass der Held, die Heldin der Geschichte, es gibt diese eine Person, Protagonistin, die Dinge erlebt, die Konflikte erfährt und die müssen dann gelöst werden. Mhm. So, und mir fiel dann auf, dass häufig Konflikte mit Kampf gelöst werden. Mhm. Also auch in Rapunzel neu verföhnt, da führt das Schwert dann das Pferd. Und die Kids, mit denen ich das geguckt habe, die fanden auch die Bratpfanne als Waffe sehr amüsant.
Hauptsache Waffe.
Genau. Und Hauptsache es macht Boing und Pong und hast du nicht gesehen und so. Und das fand ich halt interessant, weil ich so gedacht habe, aber jetzt mal ganz im Ernst, wann in unserem Leben, in unserem privilegierten weißen Leben zumindest, benutzen wir die Waffe, um Konflikte zu lösen. Jetzt, ich meine nicht Krieg.
Ja, ja, ne? Schon klar.
So, sondern ich meine so unser alltägliches Miteinander. Unsere Kämpfe sehen doch eigentlich ganz anders aus.
Ja, aber sie sind auch so wahnsinnig langweilig. Möchte man die verfilmt sehen?
Ja, das weiß ich nicht, aber wenn man sie nicht darstellt, wie kommen, also meine Frage war dann, wenn Konfliktlösung eigentlich immer in Gewalt dargestellt wird, wie kommen wir auf andere Ideen der Gepflegtlösung? Genau, gepflegt, es wird auch gepflegt.
Den gepflegten.
gepflegten Konfliktlösung. Ja, der Gepflegtlösung halt. Das ist auch ein schöner Titel für die Folge.
Absolut. Flickwerk, Stückwerk.
Oh mein Gott, das, wenn es schon so anfängt. Nein, aber das, die Frage hat mich wirklich beschäftigt. Mhm. Ich habe diese Frage dann auch im Hinblick auf Games, also weil in vielen Spielen, die ich kenne, ist auch in Konfliktlösung ist irgendeine Waffengewalt involviert. Mhm. Das kann von Fantasy bis hin zu richtigen Kriegsszenarien gehen. Mhm. Und auch da habe ich mich gefragt, warum finden wir das so attraktiv? Also warum beschäftigen wir uns damit? Es ging dann direkt dahin, also die Debatte kriegte schnell so einen Schlag von wegen, jetzt will sie Kriegsspiele verbieten. Und ich so, nee, das ist nicht meine Intention und auch nicht meine Frage, sondern meine Frage war dann tatsächlich, wieso wir Konfliktlösung häufig in diesem Szenario erzählen. Mhm. Also und natürlich hat das Menschen lange und viel beschäftigt. Aber wenn ich mir dann angucke, dass Kids zum Beispiel 8- und 9-jährig Krieg spielen, dann finde ich das nicht schön. Also vielleicht ist das eine Altersfrage, weil ne, als Kind hat man auch solche Sachen gespielt. Aber ich finde das alles insgesamt schräg und ich beobachte das und ich weiß, ich bin nicht die Erste, die das beobachtet und auch nicht die Erste, die sich Gedanken dazu macht, aber es ist das erste Mal in meinem Leben so präsent, dass ich denke, soll das so?
Ja, du hast recht, das reiht sich ein in eine ganz gute Tradition, diese Frage zu stellen, insbesondere sie in Deutschland zu stellen. Es nah an der Waffe zu führen, die Diskussion, das fällt mir schwer. Ich muss es ein bisschen größer ziehen, um diese Debatte darstellen zu können. Mhm. In der geht es im Wesentlichen um Grausamkeit und um die Frage, muss das sein? Muss das in Geschichten sein? Prägt das den deutschen Charakter in besonderer Weise? Mhm. Das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten auch schon mal in besonderer Weise in Reflexionen niedergeschlagen, nachdem Ernst Jünger seine Tagebücher veröffentlicht hatte, zum Beispiel unter dieses berühmte Stahlgewitter und so. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sich von britischer Seite um die Frage gekümmert wurde, ob der deutsche Charakter vielleicht deswegen so grausam sei, weil er mit Grimmschen Märchen erzogen wurde.
Mhm.
Und so ganz fernliegend ist die Frage ja nicht, wenn man die sich mal genauer anguckt.
Ja.
Da passiert ja so einiges.
Auf jeden Fall.
Und auch diese Debatte ist eben sehr alt. Kann man Kindern das antun oder nicht? Ganz berühmt geworden ist dazu Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen, der das Ganze psychoanalytisch aufgeklärt hat und eben diese These vertritt. Ja, grausam mag sein, aber Kinder brauchen das in besonderer Weise und haben mit dieser Grausamkeit auch gar kein Problem. Und das prägt auch keinen besonders kriegerischen Charakter, sondern das Argument ist hier eher, dass Ängste überhaupt mal thematisiert werden, Hoffnungen aber auch, also dass man sie dieser Zone des Tabus entreißt. Und das hat Christine Wadetzki ganz schön rausgearbeitet, dass den Märchen als poetische Form immer zu eigen ist, dass das Böse am Ende final und für immer zurückgeschlagen ist. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Das hat man dann kaputt gemacht oder meinetwegen auch getötet. Und das wirkt eben sehr beruhigend auf Kinder zum Teil. Ich würde sagen, Kinder sind halt auch sehr unterschiedlich. Ich mochte die Grimmschen Märchen zum Beispiel gar nicht als Kind. Aber auch einfach, weil mir die Motive nicht gefielen. Jetzt nicht, weil ich das Gefühl hatte, die seien zu grausam, in meiner Erinnerung.
Mhm.
In jedem Fall ist diese Debatte relativ alt. Also wie die erzählten Geschichten möglicherweise Grausamkeit evozieren oder sie ableiten woanders hin. Das kennt man ja auch aus der Debatte um Ballerspiele. Ich mache hier Anführungszeichen, wie du eben gesagt hast. Oder auch um Kampfsport.
Die ich nicht verbieten lassen möchte.
Ja, das gibt's auch wirklich bei bestimmten Sportarten wird dann diskutiert, ja, ist das jetzt irgendwie Aggressionsabbau oder ist das was anderes? Also diese große Frage, macht das grausamer, sich mit Gewalt auseinanderzusetzen? Sollte man das lieber klein halten und wegtun oder soll das einen Platz haben und gelebt werden? Und wenn ja, in welcher Weise? Ich glaube, man ist sich relativ einig im Diskurs, dass das einen Platz haben muss, weil Menschen Macht- und Herrschaftsverhältnisse irgendwie leben müssen, die eben eine Form von Gewalt auf jeden Fall repräsentieren und sei es nur verbale oder habituelle Gewalt, aber die kommt vor. Ob man das jetzt mittels Waffe überhöhen muss und daraus irgendwie so heroische Geschichten machen muss oder ob man das nicht auch anders erzählen kann, ist die viel interessantere Frage, finde ich. Und deswegen trägt das Thema relativ weit, also sich anzugucken, wie das Heldische erzählt wurde, was das überhaupt ist, ob wir heute überhaupt noch fähig sind, diese Heldengeschichten, wie sie früher erzählt wurden, so zu rezipieren, wie sie vielleicht gemeint waren oder ob wir im postheroischen Zeitalter sind.
Mhm.
Und darum habe ich mich in der Recherche dann am meisten gekümmert, weil Ulrich Bröckling, ein Soziologe, den ich sehr schätze, über postheroische Helden geschrieben hat und sagt, das ist ein Zeitbild.
Mhm.
Aber auch nochmal befragt, ob diese Diagnose vom Postheroismus überhaupt stimmt. Also ob wir da so dahinter sind, wie die Postmoderne hinter der Moderne oder ob das die falsche Diagnose ist. Und das finde ich tatsächlich ganz bedenkenswert.
Ja, also mich hat halt vor allen Dingen daran interessiert, müssen wir es so erzählen? Also warum kommt es uns so selbstverständlich vor, das so zu erzählen? Also ich habe sehr häufig gehört, dass Menschen das brauchen, um eben Grausamkeit und Gewalt, die einfach in unserer Welt vorhanden ist, zu verarbeiten.
Poetisch zu überformen, oder wie?
Nee, einfach so, es muss halt einfach grundsätzlich da sein. Interessant war auch das Argument, Menschen sind halt so, also muss es auch solche Spiele geben. Oder dass es eben eine Form von Triebabfuhr ist, sich damit sozusagen, also darin wiederzufinden. Und ich kann, wie gesagt, ich kann vielen Argumenten etwas abgewinnen und trotzdem frage ich, warum, also warum gibt es diesen unbedingten Wunsch, das so krass zu verteidigen und warum ist es nicht anders denkbar? Mhm. Also ich fand interessant zu sehen, dass es anscheinend auch nicht anders denkbar ist, weil es eben als normal wahrgenommen ist. Mhm. So. Und woher diese Normalität kommt, also ja, sie ist in unserem Erleben, aber ist sie zum Beispiel altersgerecht? Also finden wir das gut, wenn, keine Ahnung, 6-, 7-, 8-, 9-Jährige nicht, also klar haben wir frühere Räuber und Gendarmen gespielt und so, ne? Aber wenn die jetzt, wie heißt das? Star Wars. Mhm. Also ist das, wenn die mit Laserschwertern durch die Gegend laufen, mhm. ist das was Normales? Also ist dieses Gebrauchen von Waffen, ist das was Normales? Und wie gesagt, ich habe gar keine Antwort darauf, weil es ist etwas Normales, anscheinend. Mhm. Ne? Also wir erleben es überall, aber muss es das auch sein? Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob ich meinen Punkt da so klar machen kann, aber finden wir es nur normal, weil es allgegenwärtig ist? Hat es eine andere Form der Allgegenwärtigkeit bekommen heute in einer anderen Medienwelt? Also die Medienwelt hat sich ja massiv verändert mhm. und auch die ganzen Serien für Kinder haben sich ja massiv verändert. Es sind viel, viel mehr geworden, also die Auswahl ist viel größer geworden. Deswegen haben sie aber noch lange nicht alle Stereotype überwunden. So, wir haben sehr viel mehr Spielzeug, das sich damit beschäftigt, mhm. auch mit dieser Thematik. Also ich hatte so ein Gefühl von, das ist so allgegenwärtig, also mhm. es ist so durchnormalisiert in allen Bereichen des Alltags und macht das was mit uns oder macht das was mit dem Diskurs, wenn er in anderen Kontexten stattfindet? Also solche Fragen, es ist total Meta, glaube ich, aber ich habe mir einfach diese Fragen gestellt und wie gesagt, mir geht es gar nicht darum zu sagen, dass das schlecht ist oder verboten gehört. Ich glaube, ich hatte, wie gesagt, das erste Mal diesen Einblick. Mhm. Und dann gibt's aber Leute, die sagen, naja, komm, wir haben uns früher auch kaputt gelacht über Bud Spencer und Terence Hill und die haben sich die ganze Zeit nur die Köpfe eingeschlagen. Und das stimmt. Ja. Ich habe das sehr lange, sehr viel geguckt. Ich fand es großartig. Das
ist eine Konstante, glaube ich. Das kann man tatsächlich erstmal festhalten. Offensichtlich ist das eine Konstante, dass sich irgendwie auseinandergesetzt wird. Kleine Menschen
mit nehmen, Klopperei.
Ja. Aber kleine Menschen nehmen Stöcke zur Hand und meinen das aber nicht als Waffe, die meinen das als Spielzeug. Also mhm. das als ist ja auch ganz interessant. Also es wird ja problematisiert durch den Blick der Erwachsenen häufig erstmal, die da schon Erfahrungen mit haben. Oder es ist die erwachsene Perspektive, die nachgespielt wird und dann kann einem zu Recht ein bisschen komisch werden, wenn ja. man so Fünfjährige sieht und weiß, welche kulturellen Grundbilder da schon so vermittelt wurden, auf unterschiedliche Weise. Aber erstmal, weiß ich nicht, einen langen, biegsamen Stock zu nehmen und zu gucken, was man damit machen kann, ist einfach physisch auch interessant, ja. ne? Ins Wasser zu kloppen oder den so peitschenförmig knallen zu lassen. Das ist ja haptisch auch interessant und man erweitert damit seinen Handlungsspielraum, ohne dass irgendetwas davon als Waffenhandlung gemeint wäre. Häufig ist ein großes Erstaunen, wenn man darauf hinweist, dass das gefährlich sein könnte und jemanden verletzen könnte, dann so große Augen auf die Idee gar nicht gekommen. Ne?
Es gab so einen Comedian vor, keine Ahnung, ich glaube, der ist auch schon aus den 90ern, da gab es dann immer dieses Sören, du weißt, dass du dir damit wehtun kannst.
Oh.
Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es kommt mir gerade, während du das erzählst, habe ich die ganze Zeit so eine Dauerschleife. Sören, du weißt, dass du dir damit wehtun
Lustig,
kannst.
Lustig, ich habe eine andere, die ist ein bisschen anders, die war, Julian, mach dich nicht dreckig, am Meer, im Sand, hat mich vollkommen wahnsinnig gemacht, mir den ganzen Urlaub versaut, die Nachbarschaft. Aber Klammern da drum,
ja.
offensichtlich scheint das so zu sein, dass irgendwie Werkzeuggebrauch ja nun auch dazugehört und dass man versucht, Wirkung zu erzeugen und dass wir mit dem Blick, den wir Erwachsene schon haben, vielleicht auch was Problematisches sieht, wo es vom Kinde aus noch gar nicht problematisch ist, das sei mal dahingestellt. Aber es gibt natürlich auch die ganzen anderen Formen. Die Fragen, die du gestellt hast, bilden meiner Meinung nach was sehr genau ab, was uns insgesamt beschäftigt, nämlich, dass wir in disparaten Zeiten leben. Dass die ganzen Dinge nebeneinander existieren. Mhm. Es gibt immer noch das alles, was es früher schon gab, die ganzen Stereotype mhm. und so wie du sagtest, Kinderserien, bei denen sich mir als Feministin die Fußnägel hochrollen.
Ja.
Und es gibt aber auch noch ganz viel mehr und coole Sachen und witzige Sachen. Und es gibt auch noch das, was ich vielleicht nicht cool finde. Kinder finden das aber ultra cool und gucken das auch ganz anders als ich an oder hören das ganz anders, nehmen das ganz anders wahr. Und diesen Unterschied zwischen erwachsener und kindlicher Wahrnehmung, den überspringt man auch sehr leicht. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Pferdefuß in der Geschichte. Aber es ist schon spannend, ob denn überhaupt angeboten wird, in diesen Alternativen auch mal wahrzunehmen, zu denken, zu schauen oder ob das im Stereotyp verbleibt. Und natürlich ist es so, dass wir die Narrative, die wir gut kennen, immer weiter erzählen. Das, was wir kennengelernt haben als normal, das war ja Teil deiner Frage, warum ist das normal? Das prolongieren wir als normal, indem wir es immer weiter erzählen. Das muss aber natürlich nicht zwingend so sein. Also aus dem Sein ein Sollen zu folgern, war schon immer logisch falsch. Dass das nur, weil es so ist, so sein soll, ist einfach verkehrt, Fehlschluss. Was denn sein soll, ist einfach eine andere Frage als das, was ist. Häufig gibt es da Zusammenhänge, Korrelationen, manchmal auch Kausalitäten, aber nicht zwingend. Aber es bildet etwas ab, was wir für Grundbilder kennen und wie wir sie weitererzählen, das bildet eben etwas ab. Und dass wir im Moment so ein großes Spektrum erleben an Möglichkeiten, etwas zu erzählen, bildet einerseits ab, ja, es gibt eine Erweiterung der Möglichkeiten, aber eben auch die große Hilflosigkeit, was soll ich denn da jetzt auswählen, was davon ist denn richtig? Das ist ja nicht geklärt, was davon richtig ist.
Und wer wählt das eigentlich aus? Also wer wählt aus, was in den Kinderprogrammen läuft, ne?
Ja, genau.
Also jetzt nichts gegen die Sendung mit der Maus.
Nein, da darf man nichts
gehen. Nee, die fällt ja auch wahrscheinlich gar nicht rein. Aber diese ganzen anderen Serien, die man guckt, ne, auf jeden Fall. Und ich habe gerade gedacht, so naja, sowas wie Woody Woodpecker, ich weiß nicht, wie oft dieser arme Kojote von diesem Felsen kaputt geklatscht worden ist. Der steht halt immer wieder auf.
Ja.
Ne? Dynamit. Also ja. Irgendwie
TNT
stand. Ja,
stand das, da immer drauf.
Genau. Weil als Kind gar nicht klar war, was TNT ist und wofür das steht und so. Genau, aber was mich daran oder was ich
war
daran
halt
so
witzig.
Ja, und es war aber witzig, weil wir natürlich die Realität total ausblenden. Und das war auch so ein Punkt, den ich hatte, wo ich dachte so, ich verstehe das alles, ich verstehe auch, dass man diese Spiele spielt, aber sie klammern halt einen Punkt aus. Und sie klammern nämlich aus, dass zum Beispiel, also im Spiel haben wir die nicht, die Angehörigen, die um jemanden trauern.
Ja, klar.
Ja. Die sind alle nicht da.
Das ist auch keine echte Todeserfahrung, die da gemacht wird.
Richtig, so. Und da bin ich aber, also natürlich ist das abstrahiert und losgelöst und herausgelöst aus dieser ganzen Nummer. Und das, der einzige Grund, glaube ich, warum ich da so intensiv drüber nachdenke, ist, dass ich diese Loslösung von Emotionen in den Gesprächen mit meinem Vater erlebt habe. Also diese Geschichten, die er erzählt hat, aus dieser Verfolgung während des Nationalsozialismus und dann eben später während des Krieges, das waren sehr lange Abenteuergeschichten, die ich nicht verstanden habe, mit denen ich mich nicht verbinden konnte. Das waren so Geschichten, bei denen mir nicht klar war, dass sie diese persönliche Komponente haben, nämlich dieser furchtbaren Traumata, die da dran hängen. Und das musste ich mir halt erschließen. Später. Und das finde ich halt interessant. Diesen Connex haben wir nicht sofort.
Das stimmt.
Und diesen Connex haben wir auch nicht in den Geschichten und der wird auch häufig nicht miterzählt. Wenn er miterzählt wird, dann ist er aber auch gleich total dramatisch.
Ja.
Also sowas wie Bambi, ne, Verlust der Eltern und so. Das ist auch schon, also da ist sozusagen der Film schon traumatisierend für Kinder. Ich weiß, dass meine Mutter versehentlich gedacht hat, die Farm der Tiere, weil es ein Zeichentrick war, wäre ein Kinderfilm.
Ja.
Also nicht gut angekommen bei mir, muss man sagen.
Nein.
Nein, ich war, als sie als die Schweine mit den roten Augen die Pferde abtransportiert haben, obwohl die so schwer gearbeitet haben zum Schlachthof, bin ich schier ausgerastet. Und ich war wahrscheinlich erst so 6 oder 8.
Ja.
Aber ich bin wirklich, ich hab hysterisch schreiend, habe ich mich hinter der Couch versteckt und konnte das nicht ertragen, woraufhin ich pädagogisch wertvoll ins Bett geschickt worden bin.
Ja, gut. Dann hattest du ja Gelegenheit, das in schönen Träumen
nochmal aufzuarbeiten. Genau. Ja. So hat man das damals dann geregelt. Aber
Ja, und ich habe letztens erst ins Kissen gebissen, als ich zum ersten Mal Der König der Löwen gesehen habe, und ich bin über 40. Ich habe da wirklich gedacht,
ja, das ist furchtbar. Das ist so, also das, aber das sind andere Erzählungen, finde ich, als die, ich weiß gar nicht mehr, wie das Pferd heißt. Die Kids wissen das. Ich weiß das wieder nicht mehr. Das Pferd bei Rapunzel neu verföhnt, auf jeden Fall.
Das weiß ich.
Maximilius oder so. Ja, wenn der natürlich da mit dem Schwert kämpft und rumpiekst und so, da passiert nichts. Ja. Ne? Da weint auch keiner, da tut auch niemandem weh.
Ja. Aber was du vorher gesagt hast, dass diese Entkopplung vom Emotionalen oder vom Personalen was ist, was die Sache ja problematisch macht, das
möglicherweise, ist, vielleicht auch nicht.
Das nimmt zumindest die Theorie des Heroischen so auf. Jetzt kann ich ja mal einen Input bieten.
Puh.
Pass mal auf.
Danke. An die Theorie des Heroischen.
Es, ja, aber ich glaube schon, dass das auch andockt, da, mhm, wo du problematisiert hast. Der Held, ich sag's jetzt extra männlich,
mhm, komisch,
ist nämlich einer, der einerseits als Person, als Individuum Ideale verkörpert. Also dem werden sämtliche Ideale ja häufig zugeschrieben. Der muss schön sein und groß und eben besonders selbstlos und opferbereit. Ist auch so ein Kriegsding und lauter so Sachen. Und gleichzeitig ist er total depersonalisiert, wegen der Ideale. Mhm. Es ist ja total egal, wer das ist. Das interessiert ja nicht, wie der als Kind, ne, großgezogen wurde oder ob der gerne Erbsensuppe isst. Das fragt man nicht.
Es, na, bei Obelix schon, da wissen wir, der ist als Kind in den Zaubertrank
gefallen. Wissen aber auch nur das. Also
aber das wissen wir.
Immerhin. Das erklärt halt, warum er jetzt ist, wie
die
er
Backstory.
Ist. Ja, weil normalerweise gibt es ganz wenig Background-Stories bei, mhm, Helden, sondern die sind einerseits ganz hoch gehaltene Einzelpersonen. Mhm. Nietzsche würde sagen, der Genius, ne? So, Genie-Gedanken haben wir meistens auch noch damit verbunden. Und andererseits so ganz komisch leere Figuren, also ohne eigene Geschichte. Und dass das zusammenkommt, ist, glaube ich, was einen zu Recht irritiert, mhm, und woran man auch mehrerlei Motive binden kann, was denn der jetzt zu tun habe. Man kann ja einerseits folgen, okay, wenn das so eine ganz wichtige Person ist, die ganz eigen ist und nur diese eine Person kann den Konflikt lösen, ob jetzt mit Schwert oder was auch immer, aber es geht ja ums Konfliktlösen, dann kann man sagen, da geht es darum, Geschichte zu prägen. Mhm. So sind Heldengeschichten ja häufig erzählt worden, jetzt nicht bei Disney, doch bei Disney auch. Auch so.
Doch, doch, ja, ja, lange. Also.
Ne? Die sind so die Geschicke der Nation dann in ein neue, in neues Fahrwasser bringen oder, mhm, so. Oder man kann daraus folgern.
Und sie haben lustige Sidekicks. Ja. Aber auch nur Sidekicks.
Ja, bei Disney ja. In der realen Geschichte wahrscheinlich auch, von denen erfährt man aber nie was. Die sind wahrscheinlich weibliche, interessieren einen nicht so sehr. Oder man kann sagen, das sind diejenigen, wenn es hauptsächlich um die Ideale geht und nicht so sehr um die Person, die sich in besonderer Weise beugen. Also die sagen, ich erkenne, ich muss jetzt dienen. Ich, mhm, muss dem Land, dem Staat, der das, guten,
also
Idee,
der größeren
der Freiheit,
Sache.
Genau.
Ja.
Und da muss ich mich einordnen. Das tue ich in besonderer Weise und besser als andere das könnten oder so. Aber da geht es darum, sich einzuordnen.
Gefahr.
Genau. Und auch da wieder Opferbereitschaft, Todesverachtung, all diese kriegerischen Anleihen sind ja nötig, um das gut zu tun. Aber in der Gegenwart, wie wir sie jetzt so disparat erleben, weiß man halt auch nicht so richtig, welche Geschichte jetzt erzählt werden soll. Also, mhm, muss sich jetzt jemand besonders gut einordnen in diese disparate Postmoderne? Wie geht das überhaupt? Wie macht man das auf besonders heldische Weise?
Wie soll man, ich frage mich auch, wie soll man sich in so viel Gleichzeitigkeit einordnen?
Ja, kannst
das ist
du
überhaupt
ja
nicht möglich.
Genau.
Ja.
Oder die Geschicke leiten, wenn man schon weiß, dass jede der Handlungen ungefähr 12 Millionen verschiedene Ausgänge haben.
Ich dachte gerade, 12 Millionen FollowerInnen hat, die alle eine andere Meinung haben, aber auf jeden,
ja, aber
Fall eine,
ist ja,
Meinung.
Ja, aber so ähnlich. Du weißt ja nicht, was das rennt los in die
ja,
Welt, was,
ja,
du,
ja,
da tust, und dann nimmt das so irgendeinen Verlauf. Und das ist uns aber ja auch immer schon bewusst. Und ich glaube, daher kommt diese große Ratlosigkeit. Und dann passiert eben häufig, was so ist, wenn uns Komplexität überfordert, wir reduzieren Komplexität. Mhm. Wir fallen zurück in alte Muster, erzählen alte HeldInnen-Geschichten, aber in neuem Gewande, mhm, bedienen uns der gleichen Muster, da wird eine Reise gemacht und ein Konflikt und der wird dann gelöst und so weiter und machen das dann neu. Das ist dann aber jetzt halt, kein großer blonder Mann mehr, sondern ein kleines braunhaariges Mädchen.
Oder rothaarig.
Ja, manchmal.
Naja, Ariel ist rothaarig, Mirida ist rothaarig. Also rothaarige Frauen sind, glaube ich, auch nochmal so ein Special Interest.
Ey, über Rothaarigkeit können wir mehrere Folgen machen. Klammer zu.
Ja, Klammer zu.
Ja, aber es ist ja dann doch auch hauptsächlich ein Aufrüschen alter Erzählmuster mit neuen. Ich will das nicht diskreditieren, das ist schön, dass solche Geschichten jetzt erzählt werden. Aber zum Beispiel in Bezug auf Moana, Vaiana heißt das im Deutschen, Disney wurde analysiert, weil die ja jetzt eine Prinzessin neuen Typus sei, wie Kinder so darauf reagieren. Die Ergebnisse sind recht ernüchternd. Man hat das dann mal so verglichen mit Schneewittchen und den ganzen anderen. Und Kinder finden die Geschichte cool von Vaiana, ist alles super und so, aber das ist halt keine Prinzessin.
Punkt. Okay.
So, die ist halt irgendwie eine coole Frau, die Sachen macht, ist auch witzig und am Ende ist der Konflikt gelöst. Aber keines der befragten Kinder hat, und die haben so Bilder vorgelegt, wo man ankreuzen konnte, es war jetzt nicht niederschwellig, nicht erreichbar, so. Keines der Kinder hat daraus geschlossen, dass das jetzt eine Prinzessin neuen Typus sei, sondern ist dann keine Prinzessin. Wenn die nicht dünn und weiß ist und ein langes Kleid anhat, dann ist das keine Prinzessin. So, ist unproblematisch, muss ja keine sein, aber ist dann eben so. Das heißt, die Stereotype werden nicht verändert. Es gibt neue Geschichten, die werden ein bisschen anders erzählt, aber am Grundbild ändert sich eigentlich wenig.
Ja und nein, glaube ich, weil Representation matters. Das Thema haben wir ja da ja auch.
Ja, ja,
ne?
Also auf lange Sicht hoffe ich das.
Naja, das fing ja an, glaube ich, mit Mulan, der ersten asiatischstämmigen Disney-Heldin, die es gab. Ich fand Mulan großartig, aber natürlich geht's da auch ums Kämpfen, ja. Also ja, ganz vordergründig geht's da sehr, sehr ums Kämpfen. Es ist halt dann sehr ungewöhnlich, weil es eine Frau macht in Männerkleidung und sich sozusagen da im Patriarchat durchsetzt mit ihren beiden Sidekicks. Ich liebe die Grille und den Drachen. Und du hast dann aber, ja, ne, sowas wie Mirida, also ist ja auch so ein anderer Prinzessinnen-Typ. Du hast, lass mich mal überlegen.
Man hat anders erzählte Prinzessinnen in, auch in der Eiskönigin, komischerweise.
Ja.
Also nicht, was jetzt Aussehen angeht, aber die Geschichte wird ganz anders gelöst. Über
genau.
Schwesterliche Liebe und nicht über heterosexuelle Matrix. So jedenfalls nicht nur.
Genau. Dann gab es diese Diskussion über eine schwarze Ariel in der Originalverfilmung.
Ja, stimmt.
Die wirklich, also wo du wirklich gemerkt hast, okay, das Kinder finden das super wichtig. Also gerade schwarze Kinder fühlen sich, also haben sich vorher nicht wiederentdeckt, auch in diesen Geschichten. Ne? Also sie sind einfach eurozentrisch, sie sind cis-normativ, sie sind weiß. Also sie sind weiß.
Das,
so,
ja,
ne?
Ja.
Und das kann man, glaube ich, schon sagen, dass da Geschichten anders erzählt werden und dass da eben auch an der Stelle ein Shift stattfindet zu anderen kulturellen Erzählungen, weil das ist ja auch so interessant, dass kulturelle Erzählungen ja sehr unterschiedlich sein können. Also ich habe heute mal so einen ganz kurzen Einblick gehabt in Encanto und da wird ja die ganze Familie vorgestellt.
Ja, ja.
Also es spielt die Familie zum Beispiel eine ganz zentrale Rolle und das ist ja auch interessant, finde ich. Was erzählen wir? Also erzählen wir die Heldengeschichte, die Einzelgeschichte oder erzählen wir eine Community-Geschichte?
Und zumal da ja die Normalität als heldische Fähigkeit nachher entdeckt wird.
Genau. So, also, und das ist, also ich finde das sehr spannend, dass natürlich mit dem Genre irgendwie gespielt wird, dass die Backstories auch viel komplexer werden zum Beispiel. Das ist jetzt nicht Disney, aber wenn man sich anguckt, was bei Game of Thrones passiert ist, dass zum Beispiel Protagonisten reihenweise einfach sterben während der Serie und immer neue Protagonisten auftauchen und Protagonistinnen, das war ja sehr ungewöhnlich. Das hatte man vorher so noch nicht gemacht. So, also ich glaube, es gibt immer noch diesen Rahmen der Heldenreise, die ja immer noch häufig in diesen 7 Schritten, 2 Konflikte, auf, ab und so, ne? Das ist so ein sehr enges Schema. Das wird schon auch kreativ genutzt. Aber wenn ich mich so erinnere, was auch in Erzählen der Affen steht, dann sind es häufig immer noch diese EinzelkämpferInnen-Geschichten.
Ja, und das meine ich. So, also ne? Es gibt so genau. Reste, die einfach da bleiben. Ich bin total bei dir, auch bei der Freude darüber, dass ich da Erzählweisen ausweiten. Ich habe Freunde, die mir berichtet haben, wie wahnsinnig wichtig das für sie war, irgendeine noch so blöde Sitcom zu sehen in den 90ern, einfach weil es da mal ein homosexuelles Paar gab. Mhm. Dass du das Gefühl hattest, ich komme da vom Dorf und das gibt es alles gar nicht. Ach, das gibt es doch und das wird als normal erzählt. Das kann schon sehr entlastend sein.
Also wie revolutionär sich, Six Feet Under war, ist ja, mir sich, erst später ja, aufgegangen.
Sich überhaupt mal zu sehen in einer möglichen Repräsentation, ja. Die als Normalität erzählt wird. Klar, da bin ich total dabei und auch, dass andere kulturelle Hintergründe mal miterzählt werden. Und dann gibt es eben aber auch die Reste, die so bleiben. Und ich bin nicht dabei zu sagen, die müssen weg oder so. Überhaupt nicht. Es ist nur interessant, dass die bleiben. Als Problemanzeige ist es vielleicht auch interessant.
Es
Warum
ist interessant, dass
sie
so viel Raum einnehmen. Also häufig sind das die präsenteren Geschichten in meiner Wahrnehmung. Also natürlich kann ich mich überall an den Rändern bewegen und sagen, ich finde all diese anderen Erzählungen und all diese anderen Geschichten und so. Ich bin jetzt keine Filmwissenschaftlerin und ich glaube, das merkt man auch. Deswegen, man möge mir verzeihen, dass ich so dilettantisch darüber spreche. Ich kann da nur aus so meiner Welt und Rezeption.
Meine vier Semester Tee-Fi-Fi helfen da auch
Tee-Fi-Fi.
Nicht.
So, aber auch wenn wir so Bücher angucken und so, also wir haben eine Art von, keine Ahnung, ich hasse das Wort Mainstream ehrlich gesagt, weil es das nicht so richtig abbildet, aber wir haben schon irgendwie noch eine sehr präsente Erzählweise und die hat was auch mit Macht zu tun, denn wer hat das Geld, das zu produzieren, ne? Was wird irgendwie nach vorne geholt, wer wählt das aus, wer wählt den Stoff aus, der produziert wird und so weiter und so fort. Und dann haben wir sehr viel, was drumherum passiert und ich sehe schon auch eine Entwicklung darin, aber ich glaube, die geht halt mit der gesellschaftlichen Entwicklung. So, also ne, ich glaube zum Beispiel, je mehr Frauen, je mehr queere Personen, je mehr Diversität es auch in diesem Business gibt, desto anders werden diese Geschichten erzählt. Oder auch diese Machtstrukturen. Jetzt gerade ist ja dieser Film in der ARD veröffentlicht worden über Missbrauch im Filmbusiness. Also ich glaube, Film- und Theaterschaffende haben sich da veröffentlicht. Auch diese Machtstrukturen. Und damit wären wir dann tatsächlich wieder bei Macht, ne? Also wenn die angegriffen werden, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass andere Machtverhältnisse hoffentlich geschaffen werden und dann auch im Zuge dessen andere Geschichten erzählt werden. Ich finde zum Beispiel großartig, dass Nastassja Kinski jetzt dagegen vorgeht, dass ihr Tatort weitergezeigt wird, weil sie einfach sagt, ich war da 15. Das kann man nicht zeigen, das war nicht in Ordnung. Es war nicht in Ordnung, das in dieser Form zu produzieren und deswegen möchte ich nicht, dass es weiterhin gezeigt wird. Natürlich ist das ein symbolischer Akt, aber es ist ein total wichtiger symbolischer Akt an der Stelle. Und das finde ich super, super spannend. Also, dass wir gerade da schon auch in der Form Umwälzungen erleben. Und möglicherweise eben dann auch eine Umwälzung des Erzählens. Und das sind ja alles Konflikte, ja? Also super spannende Konflikte, die mit Gewalt zu tun haben, aber die ja gerade nicht mit Draufkloppen und Schwertern gelöst werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, Macht hat ja viele Formen, wie wir eingehend diskutiert haben. Was mich daran besonders interessiert, ist das Paradoxe und das Disparate, was du ja jetzt auch nochmal angesprochen hast. Hegel hat eigentlich schon behauptet, es könne jetzt keine Heldengeschichten mehr geben. Das ist eine Weile her, das war 1820.
Oh, ja. Das ist wirklich eine Weile her.
Wegen Weltgeist und Staat kann es eigentlich, ja, unter Bedingungen der Demokratie ist es eigentlich komisch, solche Heldengeschichten zu erzählen. Warum? Ne? Warum soll jetzt einer die Geschicke der Nation auf einem Pferd mit einer Lanze? Das ist Blödsinn. Unter demokratischen Bedingungen sind wir alle verantwortlich. Ja. Der Staat ist der Weltgeistwille, der sich manifestiert. Also sind alle beteiligt. Das ist eigentlich Blödsinn, Helden- oder Heldinnengeschichten in dem Fall. In Heldinnen bin ich nicht so sicher. Die ergeben schon noch Sinn, weil der Feminismus. Aber gut, den hat der Hegel jetzt nicht so auf dem Schirm.
Echt nicht? 1820, da könnte er sich mal schon mit beschäftigt haben.
Ja, war halt nicht nötig. Unglück hat begonnen, als die Frauen an den Universitäten drängten, wie mein Kollege schon sagte. Herzliche Grüße. Aber da war schon eigentlich ein Abgesang formuliert und an der These ist ja was dran. Es ist großer Blödsinn, das noch zu erzählen, wenn Demokratie verwirklicht ist für uns. Und trotzdem sind wir irgendwie heiß auf diese Geschichten. Und dann
sie
kann man,
entlasten uns, glaube ich, der eigenen Verantwortung.
Auch. Und dass wir einfach wünschen, das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Ja, Tokotronic, ne?
Ja.
Das ist ja auch sehr menschlich, dass man mit dem Unglück nicht weiterleben will und sich nicht drauf verlässt, dass es sich schon im Sinne des Weltgeistes wegregeln wird. Das kann ich schon verstehen. Also, dass man dann doch das Gefühl hat, da muss man persönlich tätig werden. Das würde ich jetzt nicht so gerne verabschieden, dieses Gefühl. Mhm. Also wirklich etwas von dem, wovon man überzeugt ist, in die Welt zu bringen und zu sagen, an der Stelle kann ich Unglück oder etwas, was ich als Unglück empfinde, zurückschlagen. Das muss man aber nicht als heroische Tat feiern.
Mhm.
Das wäre mein Punkt.
Mhm.
Ich würde bleiben bei dieser Struktur. Es gibt Problemanzeigen. Wo ist das Unglück? Und dafür dienen Heldengeschichten sicher ganz gut, weil das, wogegen die kämpfen, ist das Unglück.
Mhm.
Das können wir aber auch ohne diese Figuration identifizieren, wo wir Unglück empfinden oder wo wir Leid sehen.
Mhm.
Und dann ist es vielleicht nicht mehr in der althergebrachten Weise nötig, das zu stilisieren und zu personalisieren und zu sagen, und da ist jetzt so diese eine Figur, die das zurückschlägt. Aber dass das Gefühl, wie du sagst, auch Verantwortung abzugeben, entlastend sein kann und ich das nicht alles alleine regeln muss, sondern vielleicht im Sinne der Communitas. Und dass ich mir immer noch wünsche, das soll am Ende wie im Grimmschen Märchen vorbei sein. Diese Art von Leid will ich nicht mehr. Dieses Unglück soll selber sterben.
Mhm.
Das ist ja auch ein Impetus, den Menschen haben dürfen. Den würde ich ihnen jetzt nicht nehmen wollen. Deswegen dieses postheroische, Bröckling problematisiert das auch. Wir sind nicht dahinter zurück. Es gibt das alles noch. Es gibt es nur in sehr vielen verschiedenen Formen. Und was wir ja demgegenüber auch erleben, das ist ein weiteres Paradox, ist das totale, großmäulige Heldentum, so Trump'scher Manier.
Oh Gott.
Sich genau so
jetzt hat
so
sie das
zu,
gesagt.
Ja, aber ist ja
kann
so.
Nie wieder schlafen.
Genau als derjenige zu stilisieren, der jetzt den kleinen Mann nochmal neu repräsentiert, der die Stimme des Volkes ist, der im Prinzip Superhero ist. Also wir erleben ja nicht Postheroismus, sondern Superheroismus an vielen Stellen, obwohl er eigentlich gar nicht mehr sein dürfte.
Ja, aber von so seltsamen Protagonisten würde ich sagen, also es ist einfach eine.
Ja, aber das kannst du ja nicht von der Hand weisen, dass das da ist und dass das so viele Menschen so attraktiv finden. Das ist sehr irritierend. Als
ich wage nicht, dir zu widersprechen an der Stelle.
Nein, man möchte, dass das nicht mehr stattfindet, aber es findet ständig statt. Warum?
Ja, ich glaube aber, dass also an der Stelle, dass Konfliktlösung möglicherweise in Geschichten eben so vermittelt wird, wie sie vermittelt wird. Also eben nicht als etwas, ich meine, der Kampf ist ja eigentlich, Leute davon zu überzeugen, friedlich sich für eine Sache einzusetzen in Gemeinschaft. Das ist ja der eigentliche Kampf. Und den kann ja eine Person alleine gar nicht führen.
Ja.
Also natürlich gibt es diese sehr begnadeten Rednerinnen und Redner. Aber wenn wir das mal auf die aktuelle Situation beziehen, dann gibt es gerade sehr viele Menschen, die sagen, es reicht nicht, wenn eine Person irgendwie klug redet. Sondern wir alle müssen gucken, dass wir uns so bilden, dass wir mit den Menschen in unserem Umfeld, die irgendwie rechtsextreme Positionen vertreten, dass wir mit denen ins Gespräch kommen und zwar jede und jeder einzelne von uns. Also alle müssen irgendwie da jetzt was machen und miteinander in Beziehung treten und Gespräche führen. So. Und das ist eben nicht mehr die Erzählung von, so, da ist jetzt eine Person, die hält irgendwie die Rede der Nation und alle sagen, ach Mensch, so ist das, na klar, jetzt machen wir das mal alles ganz anders als vorher. Das ist es ja nicht, sondern im Prinzip ist die Erzählung gerade, wir müssen alle miteinander in Beziehung treten, also auf den Ebenen, in denen wir in Beziehung stehen können, müssen miteinander reden und müssen das irgendwie demokratisch lösen. Jetzt haben wir einen ziemlich miesen Feind, das ist Desinformation und Propaganda-Kampagnen.
Und die Welt.
Ja, das, also die Welt sind ja wir. Ja. Also deswegen können wir sagen, ne, also
es gibt halt wir in so wahnsinnig vielen verschiedenen
richtig,
Formen.
Richtig, das ist es halt auch. Und es gibt so verschiedene Communities und die auch alle eine eigene Ansprache brauchen. Aber deswegen ist es ja so wichtig, in diesen Communities jeweils so eigene Menschen zu finden, die Einfluss ausüben können. Also es ist ja diese, das sind im Prinzip am Ende Influencerinnen und Influencer. Aber es reicht halt nicht, das auf TikTok zu sein oder auf Instagram oder in irgendeinem anderen sozialen Netzwerk so, sondern es muss halt im persönlichen Austausch irgendwie geschehen und stattfinden. Also ich muss irgendwie eine Möglichkeit haben, persönlich mit Leuten in Kontakt zu treten. Und das macht eigentlich notwendig, dass sozusagen viele Menschen zu kleinen Helden im Alltag werden und Heldinnen und nicht, also und dann haben wir gar nichts Heldenhaftes mehr, weil dann wird es eben etwas Normales und es sollte halt Normalität sein, das ist es nicht. Viele Menschen brauchen Überwindung, um solche Gespräche zu führen, brauchen Mut, das ist etwas, was wir mit heldenhaftem Handeln verbinden, ne, Überwindung, Mut, irgendwie sich seinen eigenen Ängsten stellen und so und ne, das geht ja alles mit einher. Ich glaube nur, dass die Idee davon, dass diese eine Person gibt, die das für uns macht, die ist halt immer schon falsch. Also es gibt natürlich Einzelpersonen, die etwas bewirken, aber in aller Regel haben die die Fähigkeit, ein Netzwerk um sich zu versammeln, das sie unterstützt. Und dieses Netzwerk sehen wir oft nicht. Wir sehen diese eine Person, die das nach außen vertritt. So, das Netzwerk, das unterstützende Netzwerk, das sehen wir nicht. Und ich glaube, dass wir diese unterstützenden Netzwerke sichtbarer machen müssen. Also ich reflektiere parallel zum Beispiel, wie ich das jetzt in meinem Buch gemacht habe über meinen Großvater. Und natürlich geht es da zentral um meinen Großvater, deswegen erzähle ich ihn als zentrale Figur.
Ja, aber du erzählst ja die ganzen vielen anderen Figuren.
Ich versuche, sie immer mit reinzubringen. Also ich versuche immer zu oder darzustellen, dass es ein Netzwerk gab. Aber ich kann das, also in der Form, wie ich das geschrieben habe, war es nicht möglich, das in seiner Gänze zu machen. Also dieses ganze Netzwerk irgendwie darzustellen. Das ist aber eine Aufgabe, die ich mir noch gestellt habe. Aber es ist total schwierig, das zu machen, wenn man nicht die finanziellen Mittel hat, das umzusetzen, weil es ist, also diese komplexen Geschichten einfach zu erzählen, ja, es ist aber auch viel aufwendiger, ja. Es dauert halt einfach viel länger, klar. Ne? Also du musst viel, viel mehr, es ist einfach schwierig, Gleichzeitigkeit zu erzählen. Nachzeitigkeit ist einfacher, eine Person zu erzählen ist einfacher, das Ding zu reduzieren ist einfacher und das kann ja auch Beispiel geben, aber es ist halt so, interessant zu sehen, wie wir diese Geschichten erzählen. Und diese Gemeinschaftsgeschichten, die laufen uns gerade irgendwie aus dem Ruder, weil immer wenn in Gemeinschaften auftreten und etwas bewirken wollen, dann eskaliert es gerade so schnell. Also dann haben wir so Geschichten, wo es immer darum geht, dass es jetzt Extremismus, in Anführungsstrichen mitunter übrigens, ne? Also wenn wir zum Beispiel Klimaprotest sehen oder wenn wir im Gegenzug dazu sehen, dass Menschen mit großen Landmaschinen irgendwie andere Leute bedrohen. Also wir haben so verschiedene, in der Welt sind so verschiedene Erzählungen, die wir auch so komisch gewichten gerade. Da bin ich …
An den Beispielen fiel mir das auch auf, dass die Figuration von Heldinnentum auf einmal … erodieren. Denn eine Zeit lang hat das funktioniert, den Umweltaktivismus Greta Thunberg zuzuschreiben. Entweder als Heldin oder als Schurkin, egal. Oder manchmal als Anti-Heldin, aber meistens als Heldin oder Schurkin. Und dann erodierte das. Dann merkte man, das ist nicht nur diese eine Person, das sind so ganz viele Personen. Das ist so eine Idee. Und dann funktionierte auch die Dekonstruktion nicht mehr.
Ja, ja, genau.
Und das ist das, was ja spannend ist, dass uns das so langsam durch die Finger rinnt. Wir aber immer noch versuchen, es festzumachen, um es gut zu erzählen oder um es reißerisch darstellen zu können. Das kann man nennen, wie man will. Auf jeden Fall wird ja häufig versucht, das noch an Personen zu binden, damit man dann schön die Person highlighten oder auch fertig machen kann. Dieser Gedanke, dass es eigentlich die Gemeinschaft ist, wie gesagt, der ist schon ganz alt. Das gibt's bei Hegel, das gibt's bei Nietzsche, der beim Genius sagt, er hat eine metaphysische Heimat. Er hat aber auch eine Heimat im Volk. Der hat da deutlich drauf hingewiesen, dass es den Genius nicht gibt, wenn nicht ganz viele für ihn arbeiten. Er hat gesagt, das ist sogar die eigentliche Aufgabe der Masse, nennt er so böse, dass sie einsieht, dass sie nur dafür wichtig ist, so Einzelne hervorzubringen. Das ist jetzt nicht so besonders schön, aber nun ja, ist ein Gedanke, der einen nervös machen kann oder auch entlasten kann, finde ich, dass man sagen kann, ich muss das nicht sein, aber ich mache mal so ein bisschen mit. Das gibt's auch schon komischerweise dann bei Ernst Jünger, wo das ganze kriegerische, disziplinierte, auch waffen- und kampfförmige ganz wichtig ist, aber dieser Gedanke, dass es eigentlich nicht um die Verausgabung des Einzelnen geht, sondern umso irritierender die totale Verausgabung ganzer Gruppen. Eigentlich müssten alle, Krieg ist so, sich dem unterwerfen und so Todes- und Tötungsbereitschaft zeigen, um Heldinnentum richtig zu leben. Also dieser Gedanke ist nicht neu. Und trotzdem ist der schwer zu erzählen, wie du schon sagst. Und das bildet sich, glaube ich, in allen Bezügen ständig ab. Komplexität ist schlecht zu erzählen. Ein Märchen ist leichter zu erzählen. Also was heißt schlecht? Es ist sehr gut zu erzählen. Es interessiert auch viele Menschen. Mhm. Und seit Binge-Watching geht, ist das, das war ja schon eine ganz frühe These, schon vor 20 Jahren, dass das jetzt losgeht, dass der Dostojewskische Roman auf einmal dann auch als Serie oder als Film erzählbar wird, weil es Komplexität abbildet. Aber da musst du dich auch erstmal drauf einlassen. Und das geht nicht schnell. Es ist intensiv. Man kann sich dann auch rauspicken, was man besonders wichtig findet. Und es geht eben nicht so leicht, dann zu sagen, hier ist der Konflikt, da nimm das Schwert in die Hand, durchschlag den gordischen Knoten, jetzt bist du fertig damit. Das Unglück ist am Ende vielleicht nicht final und für immer zurückgeschlagen. Und
sonst kann es ja auch nicht weitergehen.
Sich mit dem Gedanken abzufinden, ja, das ist der einerseits…
Der Fortsetzungsroman.
Ja, dass man sagt, aha, das ist eine Form von Cliffhanger, zu sagen, es hört niemals auf. Aber es ist auch ein Stück unbefriedigend. Man möchte ja Momente im Leben haben, in denen mal alles gut ist. Es ist aber nicht so.
Nee, aber das ist, ich finde das vor dem Hintergrund interessant, ob wir jetzt sozusagen, also ob wir viele Sachen und Erzählungen vielleicht auch vergessen haben. Ob es in den ganzen, also ich glaube nicht, dass es diese anderen Erzählungen nicht gibt, die gibt es
Nein, es war auch nie einfach.
Nee, genau. Aber wer erzählt welche Geschichten? Ich wollte es vorher noch nachgeguckt haben, es ist mir dann wieder nicht gelungen, aber es gibt ja diese, diese Heldenreise ist ja sozusagen ein Konglomerat. Da ist ja jemand hingegangen, und den Autor habe ich jetzt vergessen. Das gucke ich nach. Aber jemand hingegangen hat sozusagen alle gut funktionierenden Geschichten der Welt aufgelistet und recherchiert und dann geguckt, und dann okay, wie funktionieren Zettel die und diese, genau, diese Heldenreise daraus, also als Essenz genommen. Mhm. So funktionieren halt alle Geschichten. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es alle Geschichten sind oder also die populärsten oder so. Ob
ja, man verbiegt die Geschichten damit natürlich auch. Also die Ilias und die Odyssee ist sehr viel mehr als so ein siebenschrittiges Epos. Da ist ja noch sehr viel mehr.
Nee, es geht ja um Essenz, ne? Also es geht ja um Essenz und natürlich gibt es Nebenschauplätze und so. Ja. Aber es geht sehr viel um diese Essenz und sie funktioniert ja auch. Also sie funktioniert durch ihre Höhepunkte, die Klimata, die da drin sind und so. Das funktioniert schon als Spannungsbogen. Wenn das jemand gut beherrscht, sind das spannende Geschichten.
Und dann gibt's aber ja auch spannende Geschichten, die Weltromane wurden, obwohl sie nichts davon haben. Also der Ulysses ist nicht so, der Mann ohne Eigenschaften ist nicht so. Die ganzen Proust-Romane sind nicht so. Und trotzdem gilt das irgendwie als High-Class-Bildungsbürgertum. Und auch zum Teil… Zu Recht, wenn man sich überhaupt mit Label schön tun will, da tue ich mich schwer mit, aber es ist ja nicht so, dass das irgendwer erfunden hat und gesagt hat, ach, das ist auch wichtige Literatur, sondern es hat ja irgendwie auch Realität abgebildet. Alles, was so verzichtet auf eine wirkliche Klimax oder auf eine Lösung oder auf überhaupt die Darstellung einer stringenten Geschichte, gibt es ja auch, ist auch erzählt worden. Und ist rezipiert worden. Ist ja auch nicht so, dass Menschen das nicht interessieren würde.
Du, möglicherweise ist es auch einfach nur mein persönlicher, sehr beschränkter Blick auf die Geschichten, die ich so rezipiere oder die ich jetzt gerade oder die mir besonders auffallen, weil ich das Gefühl habe, okay, überall um mich rum ist ohnehin schon Krieg. Das ist aber meine Wahrnehmung als erwachsene Person. Und jetzt sehe ich das zum Beispiel in keine Ahnung, in Kinderserien auch, in, ja, in Spielen auch und so.
Das ist aber auch schwer zu übersehen, wenn man einmal drauf aufmerksam geworden ist. Das stimmt. Also wenn man sich auch auf diese Schemata einmal eingelassen hat, dann ist das schwer, in Disney-Filmen zu gucken und zu sagen, ach, da ist aber nichts davon drin. Es ist dann halt schon auch da.
Ja, naja, absolut. Und ich meine, also keine Ahnung, wir gucken alle Harry Potter, da wird die ganze Zeit, passiert irgendwem irgendwas, da sterben Leute. Also natürlich kann man auch Tod aus dem Leben nicht rausrechnen und es ist auch, also selten war nicht so schlimm wie bei Filmen zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Zeichen, dass Menschen da auch Entlastung suchen und auch Verarbeitungsstrategien, wobei je älter ich werde, desto weniger Bock habe ich bei Filmen auch noch weinen zu müssen.
Ja. Muss das denn? Ich Welt ist beschissen genug, ja. Ich gucke jetzt Rosamunde Pilcher.
Nein. Aber andere kann ich nicht, möchte was anderes.
Das kann also ich zum Beispiel nicht, das kann ich nicht. Da geht die Schere bei mir so weit auseinander im Kopf zwischen was
ich
ist
höre
das, was da erzählt wird? Das ist unfassbar. Kann ich nicht ertragen.
Siehst du, ich höre die ganze Zeit, also es ist wirklich, meine Lieblingsbeschäftigung sind dann wirklich so Walter Mörs Bücher als Hörbücher. Jetzt höre ich gerade das Neue und es geht die ganze Zeit ums Krakenfieken. Ich habe immer noch nicht ich habe immer noch nicht 100% verstanden, was es ist, weil ich es auch immer so, ich finde es super.
Muss man das nicht verstehen.
Ja, ich finde es super. Hildegard von Mythenmetz ist fantastisch. Das ist, und das sind ja, also.
Mich hat Dadaismus auch immer sehr entlastet. Ich liebe Dadaismus. Das ist wirklich was bei mir total ankommt. Ich sage, ja, wenn schon Welt, dann so.
Ja, und ich finde, also ich persönlich finde, das sind super gut erzählte Geschichten, die wirklich überhaupt gar keine gegenwärtige, also, ich weiß, ja doch, das stimmt
das
auch nicht,
auch
dass sie keine
Problemanteil.
Nee, das stimmt nicht, dass sie keine Relevanz haben, weil man merkt selbst da, wie aktuelle Bezüge hergestellt werden. Sehr fein. Hm. Also nicht total, ich finde es total großartig. Ich merke das, aber es ist so, dass man denkt, naja, es findet halt in Eidanorn statt. Puh, mir doch egal. So.
Muss ich mich nicht weiter mit beschäftigen, wenn ich nicht will.
Genau. Und ich bin viel mehr damit beschäftigt, die Anagramme auseinander zu fleddern als alles andere. Und natürlich funktionieren die wahrscheinlich ähnlich. Also, ne, auch in der Erzählstruktur, in der Dramaturgie und so. Aber da finde ich es irgendwie, da finde ich es nicht so schlimm. Oder ich höre mir diese alten Krimis an, diese Hörspiele von Kein Mucks, sowas finde ich. Und natürlich geht es da auch um Mord und Totschlag, aber eben nicht als, also es geht nicht um die Art und Weise, wie dieser Mord ausgeführt wird, wie in einem Thriller oder so, sondern ich finde die vergleichsweise harmlos. War das Biedermeier in den 50ern und 60ern?
Vermutlich, keine Ahnung. Was mich entlastet ist, wenn ich gar nicht mehr verstehen kann. Deswegen entlastet mich Surrealismus so. Da muss ja nichts zu, gibt's nicht zu verstehen. Ich kann das ästhetisch wahrnehmen. Das gibt's bei Literatur auch, das Phänomen.
Ja.
Bei mir, ich folge da keiner Geschichte. Ich muss keinen Erzählstrang verstehen oder noch wissen, was auf der Seite vorher stand. Je nach Zustand,
Gedichte.
In dem ich lese, ja, lese ich um des Lesens willen, weil schöne Wörter drin vorkommen oder irgendeine Idee, auf der ich dann so hängen bleibe und dann liest mein Auge weiter, mein Kopf macht aber andere Dinge oder so. Und das funktioniert eben nicht bei stringent erzählten Geschichten, denen muss man ja auch folgen. Auch das kann entlastend sein. Das berichten ja viele, dass man dann die berühmten 90 Minuten mal Entlastung hat. Viele schlafen auch vom Fernseher besser ein als im Bett, weil dann irgendwas passiert und der Kopf so abgelenkt ist und das Gedankenkarussell nicht so turbo fährt. Das kann ich nicht so ganz gut nachvollziehen, aber das ist für viele so.
Ja, Fernsehen, diese Bilder, das.
Ja, gerade weil man sich nicht so ankoppelt daran, weil das so äußerlich bleibt wohl. Das gelingt mir halt schlecht, aber ja, das sind so Phänomene, man kann Geschichten halt folgen und wenn die sehr nach Schema erzählt sind, gelingt es mir nicht, mich davon zu lösen. Ich sehe dieses Schema dann die ganze Zeit mitlaufen und dann wartet man ja schon, lustigerweise, das mir nahe Kind macht das auch, sagt immer, wann passiert das Schlimme? So etwa in der Hälfte des Films passiert immer das Schlimme.
Ja,
und manchmal wird dann verlangt, man möge das einfach vorspulen, weil in der Konfliktlösung kriegt man ja auch noch mit, was der Konflikt war. Das reicht ja dann.
Mhm.
Ist ja lustig, dass das so
ist. Oh, wenn wir das im Leben, wenn wir das im Leben einfach die Konflikte kommen. Ja, ich weiß, es ist kurz ein Scheißproblem.
Man muss das schon
einfach
sehen. Also man kann nicht so vorspulen, dass man die Bilder nicht sieht, aber so schneller.
Ja.
Dass man so weiß, das ist jetzt gerade ganz unangenehm. Ah, jetzt ist schon wieder.
Ich glaube, so funktioniert Therapie auch nicht.
Ja. Das ist richtig. Ist halt ein guter Verdränger. Ein reflektierter Verdränger. Wenn das in seinem Leben funktioniert, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen.
Aber das finde ich das Spannende. Also tatsächlich Konfliktlösung häufig braucht ja auch echt viel Zeit. Mhm. Ne? Also
er hat keine Vorspultaste, meinst du?
Nee, so ein Konflikt kann unglaublich schnell passieren, aber ihn zu lösen ist ja häufig ungleich komplexer und aufwendiger und so.
Ja, und ihn nicht nach Schema F zu lösen, weil du hast ja auch schon völlig zu Recht gesagt, wir müssen uns in diesem Gemeinschaftsgedanken auch einlassen und zuhören und erstmal rauskriegen, welcher Gestalt dieser Konflikt überhaupt ist. Vielleicht ist der gar nicht so, wie ich den üblicherweise lese. Vielleicht gibt es da andere Bezüge, andere biografische oder
so
kulturelle
Einflüsse.
Sowas ist aber
immer spannend zu erzählen. Also total. Diese Mehrperspektivigkeit ist ja immer spannend.
Ja, auch persönlich, also wie man sich missverstehen kann und dann rauskriegt, welche Art das Missverständnis eigentlich war im Nachhinein. Das geht ja nur, wenn man dem Ganzen sehr viel Zeit widmet und ein recht offenes Ohr und ein Vokabular dafür hat. Mhm. Das erlebe ich auch häufig als Scheiternsbedingung, wenn es gar kein Vokabular für das gibt, was da eigentlich aufs Tapet müsste. Und dann kriegt man den Konflikt eben nur nach Schema F überhaupt thematisiert. Und dann kommt es auch zu keiner so richtigen Lösung, weil man ihn damit dann schon wieder eingekastelt hat in das, was man als bekannt voraussetzt.
Ich muss gerade denken an einen Mann namens Otto mit Tom Hanks. Hast du den gesehen?
Ich habe das gelesen, er ist eigentlich Ove. Ich kenne das Buch, ich kenne den Film.
Okay, nee, ich habe nur den Film gesehen und da geht es ja auch darum, dass man sozusagen die Geschichte von ihm erst entdeckt. So der grumpy old man, der irgendwie diese Background-Story
hat. Wie Gran Torino, so ähnlich.
Genau, und dem man dann sozusagen zu seinem Glück verhelfen muss, indem man einfach weiterhin sehr freundlich zu dieser Person ist und so weiter und so fort. Genau, aber dieses Nichts ist, wie es scheint, ist ja eigentlich auch ein beliebtes Motiv. Ich habe nur überlegt und mir fallen gar nicht so viele Geschichten dazu ein. Mhm. Also irgendwie.
Wo es dann anders ist, als man so meinte.
Ja, wo das dann auch so erzählt wird zum Beispiel. Ne? Oder wo das auch, wo diese leisen, langsamen Filme, bei denen ich früher mal gedacht habe, die will ich nicht gucken, die ich aber heute häufiger gucke, interessanterweise, und für die ich mir dann auch Zeit nehme, die dann auch irgendwie anders funktionieren. Und davor, also keine Ahnung, wie ich so 20 war, da war natürlich alles, also ich glaube in den 90ern ist alles in die Luft geflogen.
Ja.
Also diese ganzen hier, wie heißt der nicht, der andere Tom, der Scientology-Tom.
Ach so, Cruise.
Ja, genau.
Scientology-Tom. Und der König der Löwen. Oh, schöner Titel.
Genau. Ja, aber genau. Also wenn ich daran so denke, da sind ja unglaublich viele von diesen. Das ist ja auch eine sehr konfliktgeladene Zeit gewesen, wenn man mal auf die 90er so zurückguckt. Ne?
Ja. Da ließ sich dann noch einiges mit Waffengewalt und Bomben lösen, meinte man, also erzählerisch. Ne?
Ja.
Bei dem anderen Motiv, Grumpy Old Man, da habe ich so ein, ich mag das, wenn es anders ist, als es scheint. Das ist natürlich was bei mir gut ankommt. Wenn es dann so eine Zuschreibung ist von Männlichkeit, dann habe ich einen feministischen Antireflex, weil ich denke, ja, da kommt jemand aggressiv rüber, aber in Wirklichkeit ist er nur verletzt und sensibel. Reiß ich mal zusammen. ich will das nicht
Lass
verstehen.
Dir helfen.
Ich will nicht die verständnisvolle Frau sein, die jetzt den aggressiven Mann erlöst und sieht, dass er nur über den Tod seiner Frau so betrübt ist. Also das ist alles schön und wichtig und als persönliche, individuelle Geschichte mit völliger Wertschätzung zu belegen. Aber als Motiv denke ich dann Gentherapie. So. Ist auch nicht mein Job, das zu machen. Das sollen TherapeutInnen machen. Aber du hast recht. Also wie sich das in Zeitaltern auch niederschlägt, was wir jetzt gerade als den Konflikt erzählen und wie er gelöst wird, ist total spannend. Nicht nur filmwissenschaftlich, sondern insgesamt. Das ist ja mein Punkt mit dem, gibt es sowas wie einen Seismograf des Sozialen? Wenn, dann ist es ganz sicher Kultur. Also der Roman dieser Zeit oder der Film dieser Zeit oder meinetwegen auch die Gemälde dieser Zeit anzugucken, ergibt da ja besonderen Sinn. Also ohne das jetzt hermeneutisch alles zurechtbiegen zu wollen, aber meistens bildet sich schon etwas ab in unseren Kulturleistungen. Und das ist einfach spannend anzugucken.
Und es ist einfach ein sehr unterschiedliches Erleben. Also ne, bestimmte, also ich glaube, es ist einfach, wenn man so an sein Werden bis hierhin so denkt, dann hat man auch da schon einzelne Phasen durchschritten und man ist von ganz
anderen. Das ist doch auch eine Heldinnengeschichte.
Ja, aber man hat auch ganz andere Sachen gesehen und rezipiert als zum Beispiel Menschen, die jetzt gerade 20 sind, ja, oder so. Ne? Und dann ist es, glaube ich, auch total schwierig, da einen Konsens zu finden. Ja. Also ich glaube, so eine Frage ins Netz zu stellen und dann mit jemandem zu diskutieren, der 20 Jahre jünger ist, und man diskutiert auf völlig, also auf verschiedenen Erfahrungshorizonten, das ist, glaube ich, auch nochmal kompliziert. Ne? Wer hat welche Diskussionen mitgekriegt? Hab ich irgendwelche Ballerspiele gespielt oder nicht? Ja, also ne, kann ich mich damit identifizieren oder nicht? Gibt auch ganz schnell so Verteidigungs- und Abwehrmechanismen. Mhm. Es kam dann zum Beispiel sehr häufig von Frauen, es geht um patriarchale Machtstrukturen, und von Männern gab es dann häufig dieses so, ja, aber irgendwie muss man sich ja abreagieren können und so. Mhm. Also es gibt so ganz verschiedene Wahrnehmungsräume. Ich finde das total spannend und ne, ich stelle mir die Frage nicht, um ein Ergebnis zu haben, sondern um so eine Perspektive irgendwie mal auszuloten und zu gucken. Und wie gesagt, wenn dann jemand sagt so, hey, also sorry, wir haben Bud Spencer und Terence Hill geguckt, dann denke ich mir so, ja.
Ja, ja. Ich habe das zuletzt mal zu Beginn eines Seminars, mache ich meistens so Lockerungsübungen, weil die Menschen mir sonst nicht vertrauen und denken, ich wollte sie verarschen mit meiner Art, das stimmt aber gar nicht. Und einmal habe ich gefragt, was finden Sie eigentlich derzeit so witzig? Weil ich das auf, ja, wollte es auch wissen, ne? Weil auch meine Witze häufig sehr im Sande verlaufen. Und bei ich dann da stehe und denke, da, ey, war witzig, ach egal, einfach weitermachen. Egal, aber diese Frage, was finden Sie gerade witzig, war schon gut. Ich frage mich, ob ich, nächstes Semester frage ich, glaube ich, was ist denn für Sie heldenhaft? Wer ist der Held Ihrer Kindheit, Held in Ihrer Kindheit? Das gab es in der Kita als Karnevalsmotto. Das war auch sehr interessant, als was die Kinder dann so gekommen sind. Das bildet ja auch einiges ab. Und es geht ja wirklich drum, dann auch so große Gräben mal zu überbrücken mit niederschwelligen Fragen. Also die haben mir dann zum Teil so Sachen gezeigt auf dem Handy, so kurze Videos oder so, was sie witzig finden.
Und konntest du lachen?
Bei manchen Sachen ja, also immer wenn es so um slapstickartige Momente geht, ist mir egal, wie modern oder unmodern die sind, wenn Menschen witzig stolpern, ist das einfach. Was ich gut finde, weil ich das selber auch so funny bones, ne? Das kann ich auch ganz gut. Und dann war einiges dabei, weil ich mit einem großen Fragezeichen davor stand und mich fühlte, als sei ich 85 und jemand erklärt mir KI. So war das so, hä? Das finden Sie also witzig. Und dann weißt
können
du ja
Sie mir
immer
den Witz
noch
mal
nicht,
erklären.
Ist das jetzt irgendwie generationengebunden oder ist das auch eine individuelle Abweichung? Menschen finden ja auch individuell Sachen einfach anders als ich. Aber ja, es gab dann halt so alles, aber es war insgesamt eine gute halbe Stunde für uns alle, weil das Bemühen darum, einander mal etwas zu zeigen, schon reicht. Und selbst wenn dann danach nur großes Unverständnis ist, lacht man über dieses Unverständnis und weiß sich dann auch relativ unverstanden. Das heißt, dass aufkommende Konflikte in der weiteren Beziehung, ich muss ja dann noch 15 Sitzungen, müssen die ja noch mit mir, dann wissen die aber schon, okay, die Frau ist anders als wir. Manches wird sie nicht verstehen.
Sie ist stets bemüht.
Genau, aber sie möchte eigentlich verstehen. Und dann ist das schon mal eine Basis, auf der man sprechen kann. Vielleicht ist das auch das, was du mit dem Community-Gedanken meinst, dass wir verzichten auf die einzelne Geltung. Ich kann nicht oktroyieren, wer was witzig zu finden hat in dem Fall oder wie jetzt Heldentum erzählt werden muss oder so. Aber ich kann mich bemühen zu verstehen, was es für verschiedene Weisen gibt, es zu verstehen.
Total. Und es gibt halt noch eine andere Komponente, aber das Fass machen wir nicht auf, weil dann dauert das ja noch eine Stunde. Aber da wären wir auch wieder bei Macht. Die Frage ist ja auch, was verkauft sich?
Das stimmt.
Und womit kann man weitere Gewinne generieren durch Merchandise und so. Und das kriegst du mit so einer Community erzählten Konfliktlösungsgeschichte weit weniger hin als mit etwas.
War Encanto kein Kassenschlager?
Das weiß ich nicht, aber wenn du dir mal anguckst, was an zum Beispiel sowas wie, ich weiß, das ist jetzt nicht Disney, ne, aber das ist sowas wie Ninjago dranhängt oder an Star Wars oder so, es dann noch so für Nebenprodukte gibt und was da drüber noch verkauft werden kann und so, dann ist es schon interessant, was es da was so in den Läden steht. Also es gibt nochmal, glaube ich, da eine Komponente, was hält Einzug in, wenn wir jetzt an Kinder denken, in Kinderzimmer oder es gibt ja auch viele Erwachsene, die das total super finden, ne? Was hat man da eigentlich alles so stehen? Das ist ja auch nochmal eine Komponente. Und ja, ich weiß, auch Anna und Elsa hat sie super verkauft.
Ja.
Also ich glaube.
Aber da haben viele zum Beispiel, als ich das so gefeiert habe und gesagt habe, ich freue mich so, dass das um schwesterliche Liebe geht und so und dass die Typen so unwichtig sind, haben viele gesagt, echt? Nee, warte mal,
fällt nicht mehr auf.
Nee, es ist genauso wenig aufgefallen, wie dass Vajana eine Prinzessin ist. So, echt? Ach so.
Aber vielleicht ist es auch
ist
einfach
so, ne?
Ist ja auch
egal.
Richtig.
Letztlich, es wird ja trotzdem erzählt und irgendwas macht es ja mit einem so gut. Aber da habe ich auch gedacht, na gut, dann ist es vielleicht meine verrückte Wahrnehmung, dass mir ausgerechnet das so wichtig war.
Naja, manches erzählt sich ja auch so subkutan. Vielleicht muss man es auch nicht immer benennen können.
Ja.
Es ist einfach nur dieser Metablick da drauf.
Ja.
So. Wollen wir bei diesem Metablick mal.
Du hast gesagt, das Fass machen wir nicht auf, dann machen wir das Fass jetzt zu,
genau.
Das wir bisher hatten. Es war disparat genug, aber wir haben uns ja zum Glück schon damit rausgeredet am Anfang, dass wir dieser Zeitdiagnose folgen wollen und Bröcklings postheroische Helden als ein Zeitbild nehmen wollen. Und wenn wir in disparaten Zeiten leben, dann ist das logisch, dass das jetzt in sehr viele verschiedene Richtungen ging. Aber ein paar Thesen haben wir ja, glaube ich, schon länger besprochen oder können sie noch mal highlighten?
Und vielleicht ist es ja auch ganz spannend, dass wir es eben nicht als FilmwissenschaftlerInnen, sondern als jemand wie ich, die gar nicht tief so, also ne, keine wissenschaftlichen Background in dem Bezug hat, gar
nicht. Ja, manchmal fallen einem ja auch Alltagsphänomene auf und da hängt eben was dran. Und da haben wir ja den Ausgang genommen. Also Fragen, wie werden Geschichten erzählt, warum werden die so erzählt, wie sie erzählt werden, obwohl es eigentlich unlogisch ist, dass sie noch erzählt werden. Das nämlich, und das war ja das eine, dass HeldInnen Geschichten überhaupt noch erzählt werden, ist unter Bedingungen der Demokratie eigentlich nicht mehr gut erklärlich.
Seit
wird aber
200
trotzdem
Jahren.
Gemacht. Ja, passiert aber die ganze Zeit weiter. Vermutlich, und das waren ja weitere Überlegungen, weil damit Komplexität reduziert wird, weil wir damit irgendwie mit Gefühlen klarkommen können, mit denen wir sonst irgendwie Schwierigkeiten hätten. Und auch, weil sie vielleicht als ProblemanzeigerInnen funktionieren. Also, dass wir so besser verstehen, was jetzt gerade zu besprechen ist. Und sei es der Community-Gedanke, wenn wir es kulturell darstellen, dann wird es uns, ja, vielleicht, wie du sagst, subkutan besser verständlich, was jetzt gerade so dran ist. Dann hatte ich über das Heldentum ein bisschen gelesen und gesagt, das Spannende daran fand ich besonders diese Verquickung von einerseits totaler personaler Überhöhung und andererseits totaler Depersonalisierung. Mhm. Da kann man mal gucken, wie viel man davon wiederfindet in den aktuellen Geschichten. Daraus kann man dann wiederum verschiedene Schlüsse ziehen, nämlich, dass das Heldische eigentlich sei, die Geschicke der Zukunft in besonderer Weise anzuleiten oder zu sagen, ich ordne mich den Geschicken unter und versuche, da möglichst Gutes zu tun innerhalb der Bezüge, in denen ich stehe. Das läuft zusammen, wenn wir das ernst nehmen und diese Einzelfiguren verabschieden in so einem Gedanken, wie wir müssen irgendwie alle HeldInnen sein, dann können wir den Begriff aber auch verabschieden. Das wäre noch ein Punkt, über den ich eigentlich hätte sprechen wollen mit dir. Ob du, magst du noch von HeldInnen sprechen oder wärst du den Begriff gerne los? Ich weiß, diese Heldinnen des Alltags während Corona, da habe ich so. Oh.
Ja, das ist auch einfach
die
nur
armen
so eine
Menschen,
hohle. Hier ist auf allen Dingen eine unglaublich hohle Phrase gewesen,
deswegen,
weil dem nichts
war so
gefolgt ist.
Ja, genau.
Richtig,
und dann
genau,
ist so, ja. Ah, bitteschön, ihr kriegst einen Orden auf die Brust gepappt und jetzt sei aber zufrieden, mehr verdienen ist leider nicht drin. So, das fand ich schwierig. Also vielleicht müssen wir wirklich über den Begriff nachdenken, was wir damit meinen und ob wir ihn überhaupt noch so benutzen wollen, wie wir ihn benutzen. Aber das ist jetzt mittlerweile eigentlich dran wäre, es auf ganz viele Schultern zu verteilen. Das hast du am besten
längst
dargestellt.
Ja.
Ja. Und das erlebe ich auch so. Und dennoch gibt es eben noch die Tendenz, immer wieder auch die alten Geschichten zu erzählen, was vielleicht daran liegt, dass es so schwierig ist, Komplexität darzustellen, mit ihr zu leben, dass man an mancher Stelle eben erleichtert ist, wenn sie auch mal reduziert ist. Und dann hatten wir noch einen Passus so über Kinder und Grausamkeit und Waffen. Der war auch noch wichtig, glaube ich, weil das auch was ist, was in der gesellschaftlichen Debatte immer wieder diskutiert wird. Ist die Darstellung von Grausamkeit etwas, was uns grausamer macht oder etwas, was uns den Umgang mit Grausamkeit überhaupt erst ermöglicht? Da sind wir zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Aber zu sagen, es ist zumindest besser, es zu thematisieren, als es zu tabuisieren, ist, glaube ich, etwas, wo man ein Häkchen dran machen kann. Interessant ist halt, wie man es thematisiert. Man kann das sehr unterkomplex tun oder halt auch.
Ja, gut. Wie man es kontextualisiert vielleicht. Ja. Ne? Also muss man das kontextualisieren oder lässt man es halt einfach mal sein?
Ja. Ja.
Also ich kontextualisiere das natürlich immer, aber ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht.
Ja. Also meine Konklusion nach Gespräch mit dir wäre, es ist immer noch sehr sinnvoll zu fragen, wo ist das Unglück und wo ist das Leid? Das heißt, wo müssen wir dran arbeiten? Aber wir müssen es vielleicht nicht in heroischer Weise tun, sondern gerade im Verzicht auf Heroismus liegt vielleicht ein Gedanke, sich zurückzunehmen und Gemeinschaft zu akzeptieren als etwas, das ganz notwendig ist, um überhaupt was zu bewirken in der Welt. Und das heißt, das Unglück kann nur zurückgeschlagen werden, wenn wir darauf verzichten, dass es irgendwie Einzelpersonen, insbesondere wenn es so großmäulige sind.
Ja, gemeinschaftsstiftende Erzählungen am Ende, ne? Die wir dann brauchen.
Genau. Also
das ist ja auch eine Conclusio aus Erzählende Affen von Samira El-Wassil und Friedemann Karin.
Ja, die setzen sehr aufs Narrativ. Da gibt es ja einiges an Kritik dran, dass man sagt, na, das reicht halt auch nicht. Das ist sicher wahr. Ich weiß auch gar nicht, ob es so gemeint war. Also es ist halt einfach, wenn man ein Buch schreibt, versucht man über diese eine Sache zu schreiben. Es ist schon dick genug geworden, jetzt über alle anderen Sachen auch noch zu schreiben, wäre schwierig gewesen.
Ja.
Aber ja, es reicht sich ja nicht nur über die kulturellen Erzählungen oder über die Narrative nachzudenken. Man muss schon auch konkrete Handlungen,
aber sie mal in den Fokus zu nehmen,
ja, genau,
fand ich nicht so schlecht vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade in der Welt
genau
erleben.
Und das eben zu fokussieren und zu fragen, okay, wenn Geschichten sowieso schon so alltagsstrukturierend sind, welchen Alltag strukturieren dann Heldengeschichten und wie tun sie das? Das war unser Thema und Conclusio, dass der Gemeinschaftsgedanke uns davon vielleicht ein bisschen erlösen darf, finde ich durchaus haltbar, stringent argumentiert.
Das ist doch mal das ist ein hoffnungsvoller Ausblick am Ende dieser Folge.
Yay! Das haben wir nie, oder?
Literaturliste. Nee, eigentlich ist es immer irgendwo da unten.
Der hoffnungsvolle Ausblick darauf, dass es aktuelle Literatur dazu gibt, den gibt es auch. Da muss ich nur eben aufrufen. So, die wird, wenn es denn veröffentlicht ist, wird die super lang aussehen, weil die Titel so wahnsinnig lang sind und weil ich bei den meisten immer versuche, nein, bei meisten immer ist Quatsch, weil ich häufig versuche, Online-Ressourcen dafür zu finden, damit es gut nachvollziehbar ist und Menschen nicht lesen, weil es so schwierig ist, ranzukommen. Mhm. Aber es ist eigentlich gar nicht so viel. Von Susanna Barsotti gibt's The Fairy Tale, Recent Interpretations, Female Characters and Contemporary Rewriting. Mhm. Das ist ganz spannend in der Frage, wie so in Märchen Frauen auftauchen.
Hexe.
Es geht Hexen und aber auch Feen. Beide haben aber meistens ein unschuldiges Mädchen, dem sie entweder Gutes tun oder nicht so Gutes. Mhm. Die machtvollen Figuren sind aber die Hexen, wie dem auch sei. In Bezug auf Märchen dann Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen, Riesendiskussion, mindestens 34 Auflagen, vielleicht auch schon mehr. Sehr zentral für das, was wir besprochen haben aus meiner Perspektive, war Ulrich Bröckling, Postheroische Helden, ein Zeitbild, das von 2020. Und dann gibt es noch einiges so über die Märchen, das sind Aufsätze, zum Beispiel von Benjamin Hine und anderen, From the Sleeping Princess to the World Saving Daughter of the Chief, also die Fragen nach Schneewittchen einerseits und Vajana andererseits. Dann habe ich über diese Kriegssache mit Ernst Jünger und dem kollektiven Heroismus gesprochen, da kann man Ernst Jünger selbst lesen, aber auch über ihn. Ernst Jüngers erster früher Aufsatz dazu ist ein Essay, der heißt Der Kampf als inneres Erlebnis. den kann man nachlesen. Und von Nils Penke gibt es Jünger und die Folgen. Das, ja, das ist,
ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Mein zentrales Thema ist Jünger und die Folgen. Und
ja, es ist halt auch so komplex wie dargestellt. Weil, ach, naja, wie dem auch sei. Selber nachlesen. Trisha Kuhn und Holly Weimer haben geschrieben über Wake Up Sleeping Beauty, Strong Heroines for Today's World. Mhm. Und zwar im Advancing Women in Leadership Journal.
Sehr gut.
Da kann man sich auch direkt denken, worum es so geht. Dann habe ich einmal den Nietzsche, ne, muss ja, über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Der zweite Vortrag ist das mit dem Genius, der eine metaphysische Heimat und eine Heimat im Volk hat. Und dass es eben diese drei Figuren gibt, die besonders geeignet sind, Helden zu sein, nämlich Künstler, Philosophen und Heilige. Und zuletzt Christine Wadetzki, die habe ich, glaube ich, zitiert mit dem, dass Ideen, nee, wie ist das? Ach so, dass Märchen strukturell vor allen Dingen dafür da sind, dass das Böse am Ende immer kaputt ist. Das ist nachzulesen bei Die Märchen in den Ofen feuern. Der Märchenstreit im Nachkriegsdeutschland. Das ist in einem Herausgeberband, der heißt Märchen, Mythen und Moderne. So, das war's.
Dankeschön. Also, wenn ihr wollt, habt ihr noch eine Menge Stoff zum Lesen, um das irgendwie zu vertiefen. Und wenn ihr das alles gelesen habt, dann dürft ihr euch bei uns melden. Und zwar an, nein, ihr dürft das natürlich trotzdem machen, an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns auf Mastodon unter @wasdenkstdudenn, @podcasts.social. Ihr findet mich unter frau.nora@chaos.social, wenn ihr noch ein anderes soziales Netzwerk wollt. Ich bin da noch in den anderen, aber nehmt doch die guten, dann sind wir, glaube ich, alle beieinander. Genau, und ein herzliches Dankeschön wie immer an alle Menschen, die uns mit einem Euro pro Monat unterstützen für unseren Podcast. Das freut uns wirklich sehr. Noch hält alles, aber man weiß ja nie, was so passiert.
Deswegen, was wir so in den Ofen feuern.
Was wir so in den Ofen feuern. Nee, nicht das Podcast-Equipment, aber wir bezahlen davon eben unser Podcast zu Hause, die Website und die Technik. Und was überbleibt, wird gespendet, wie immer. Und ja, dann würde ich sagen, sagt uns doch mal, wie es euch mit diesen Märchen geht oder mit den Heldengeschichten, Heldinnengeschichten. Was hört, lest, schaut ihr euch an? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ihr auch den Eindruck habt, dass Konfliktlösung noch nicht so erzählt wird in der Breite, wie wir es eigentlich brauchen, um uns als Menschen auf diese Zukunft hin zu entwerfen. Bis dahin würde ich sagen, habt eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.